Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Leiter Business Process Automation bei der Umdash Group bzw. bei Doka. Und wir sprechen heute darüber, wie sie generell mit Prozessautomatisierung gestartet haben, wie sie anschließend Prozessautomatisierung skalierten und wie sie jetzt gerade vorgehen, um das Potenzial von generativer KI auszuschöpfen. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Krahofer.
Herzlichen Dank, Christoph, für die Gelegenheit, auch heute hier zu sein. Und ich freue mich wirklich sehr, mit dir auch über das sehr, sehr spannende Thema der Prozessautomatisierung und auch in Verbindung mit der KI zu plaudern.
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal, wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Andreas, es freut mich sehr. Ich weiß, ich habe ein paar Mal bei dir nachgefragt, dass du es irgendwie dann schaffst, in einem vollen Terminkalender diesen Termin reinzubringen. Du hast es geschafft. Vielen Dank dafür. Und freut mich natürlich, dass wir dann heute mal diese Reise, die ihr in den letzten Monaten schon gegangen seid, so Schritt für Schritt durchgehen. Und wichtig ist auch natürlich dann und extrem spannend, was habt ihr gerade vor oder was macht ihr gerade auch in Hinsicht generativer KI und was habt ihr zukünftig noch vor? Darüber sprechen wir gleich, aber bevor wir darüber sprechen, ich habe jetzt gesagt, du bist Leiter Business Process Automation bei der Umdash Group bzw. bei Doka. Erzähl gerne mal, was macht die Umdash Group bzw. Doka und was machst du bei der Umdash Group bzw. bei Doka?
Ja, das stimmt, Christoph. Du hast ein paar Mal angefragt und schließlich schafft man das Gespräch. Freut mich wirklich sehr. Und gleich vorweg, bei der Umdash Group bzw. bei der Doka haben wir bereits einige Automatisierungslösungen mit einem wirklich super engagierten Team umsetzen können. Aber du hast es angesprochen, es liegt noch viel Spannendes vor uns, gerade in der Kombination mit der künstlichen Intelligenz. Über das wird heute sicherlich sprechen werden. Zu mir, ich bin Andreas Krahofer, bin jetzt mittlerweile 38 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sehen will. Bin studierter Wirtschaftsinformatiker der JKU Linz und habe auch nach dem Studium zuerst einmal als IT-Projektmanager angefangen und durch meinen beruflichen Stationen habe ich mich schon immer ganz grob gesprochen mit IT-Prozessen und auch Daten beschäftigt. Und seit ungefähr 5 Jahren sind es jetzt mittlerweile, bin ich nun bei der Doka bzw. jetzt auch neu bei der Umdash Group tätig und habe den Bereich Business Process Automation aufgebaut und da beschäftigen wir uns gemeinsam als Team wirklich mit den täglichen Herausforderungen, die im Bereich Prozessautomatisierung und auch in Verbindung mit KI anfallen. Und vielleicht noch erlaube mir ein paar Worte zur Doka. Doka ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Betonschallungstechnik. Also wir sind in der Construction Industry tätig und im letzten Jahr mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro und Sie sind global tätig mit mehr als 9000 Mitarbeitern und in 60 Ländern aktiv. Und das Headquarter ist bei uns in Amstetten im westlichen Niederösterreich. Und vielleicht noch zur Umdash Group generell. Die Umdash Group bildet die operative Holding nun darüber und sie ist nach wie vor Eigentümer geführt. Und zur spannenden Reise, du hast das schon in der Einleitung angesprochen, woher kommen wir und wie hat das Ganze auch gestartet? Zu circa 4 bis 5 Jahren, wie gesagt, ich bin jetzt 5 Jahren dabei, gab es die Idee, die Prozessdigitalisierung im Unternehmen aufzubauen. Einmal mit der ganz groben Frage, wie digital sind denn unsere Prozesse, was können wir noch machen und wie können wir auch mehr Automatisierung in unsere Geschäftsprozesse bringen. Das hat als Projekt direkt beim CFO gestartet und daraus ist nun ein Team geworden, das sich wirklich mit den Services auseinandersetzt, wie angesprochen oder wie zum Beispiel Process Mining, Robotic Process Automation, Workflow. Und die ganz neueste Disziplin, die wir jetzt im Team auch verankert haben, ist das ganze Thema Data Science, also Artificial Intelligence. Und für uns auch ganz wichtig im Team und auch jetzt auch in der Kombination mit dem Business, ist, dass wir alle unsere Prozessautomatisierungslösungen wirklich in den BPNN 2.0 Modellierungssprache modellieren Und das ist nicht nur im Team die gemeinsame Sprache, bevor wir wirklich ein Projekt dann implementieren, sondern auch die Sprache mit dem Business, wo man auch ein gemeinsames Bild hat. Und erst wenn wir uns da einig sind, so läuft in Zukunft die Automatisierungslösung ab, dann starten wir auch wirklich die Implementierung anhand dieses BPNN 2.0 Modells.
Super spannend, Andreas. Und du hast jetzt schon mal so die grobe Journey beschrieben und lass uns da jetzt mal bei den einzelnen Punkten gleich in die Tiefe gehen. Ich würde gerne mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen und wenn du dir nochmal vorstellen könntest, vor 5 Jahren, 4 bis 5 Jahren hast du gesagt, habt ihr mit der Frage begonnen, wie digital sind denn unsere Prozesse schon? Wie seid ihr denn da genau vorgegangen, um festzustellen, was der Status quo ist und wie digital die Prozesse wirklich sind?
Also ganz zuerst haben wir gestartet mit dem Thema Process Mining und haben uns da den Order-to-Cash, den Vertriebsprozess angesehen und da auch recht schnell die Erkenntnisse gewonnen, wo es denn hakt, wo wir denn auch sehr viele Verzweigungen im Prozess haben, wo wir auch sehr viel Varianz in dem Prozess haben. Und dann in den vielen Diskussionen, die wir dann auch geführt haben mit den ersten Ergebnissen, kam auch dann recht schnell die Fragestellung auf, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir wissen, da und da hapert es, da und da haben wir gerade auch in dem Thema mit auch mit anderen Systemen, wo Daten von woanders herkommen, Probleme, dass wir die auch reinbekommen. Natürlich durch Recherchen und auch durch Gesprächen sind wir dann auch das Thema Robotic Process Automation gekommen. Und da war es für uns zu Beginn ganz wichtig, dass wir da einen technischen POC aufgebaut haben. Das hat einfach den Grund, weil wir haben ein sehr altes ERP-System, was in den Ländern vertreten ist. Also ich glaube, ganz landläufig würde man dazu Legacy-System dann auch schon sagen, wo auch eine Änderung auch wirklich schwierig umzusetzen ist. Und da war es für uns wichtig, einmal zu erfahren und auch für uns selbst das Know-how aufzubauen, wie kann dann jetzt ein RPA-Tool gerade in Verbindung mit so einem alten ERP-System dann auch funktionieren. Und da haben wir zu Beginn einen technischen POC gestartet und in einem kleinen Kreis gemeinsam mit der IT einmal versucht, die technischen Herausforderungen, die bei so einem alten ERP-System sind, abgreifen zu können oder auch nicht, oder wie geht das mit den großen Herstellern. Und da war es von uns von Anfang an klar, dass wir auch, wenn wir so ein Vorhaben wirklich im größeren Stil realisieren wollen, dass wir dazu auch intern Know-how brauchen. Also wir wollen uns da nicht von Anfang an auf einen externen Dienstleister verlassen, sondern wir wollen auch da intern Know-how haben, was wirklich dann die Entwicklung dieser Bots dann betrifft, dass wir das auch selber machen können. Ja, und aus diesem technischen POC ist dann im Prinzip schnell auch ein erster wirklicher Use Case entstanden und den haben wir zu Beginn der Corona-Pandemie dann mit einem externen Implementierungspartner aufgesetzt, implementiert und dann auch delivered. Und ich habe auch vorher schon gesagt, ganz wichtig bei uns der interne Know-how-Aufbau und da war es auch wesentlich, dass auch schon der erste Entwickler bei uns im Team schon wirklich aktiv dabei war bei der Implementierung, bei dem ersten Design des Frameworks und dann auch wirklich beim Delivern. Und ja, dann haben wir es auch wirklich geschafft, den ersten Bot auch rauszubringen während der Corona-Pandemie und auch mit den ersten Bot dann auch zu lernen, was das auch heißt, später auch wirklich die ganze Maintenance gewährleisten zu können.
Mhm. Und gehen wir da nochmal einen Schritt zurück. Du hast jetzt gesagt, so der erste Schritt, um auch feststellen zu können, wie digital sind denn die Prozesse, da habe ich einen konkreten Prozess rausgesucht. Da wäre auf der einen Seite natürlich mal spannend, warum genau diesen Prozess? Habt ihr da im Vorfeld schon Gedanken gehabt, dass hier viel Optimierungspotenzial vorhanden wäre? Oder warum habt ihr genau diesen Prozess ausgewählt?
Absolut, weil, wie du es richtig gesagt hast, es war immer schon ein bisschen so in der Meinung, da wäre doch viel Optimierungspotenzial und lass uns da mal tiefer eintauchen, dass wir da auch die Erkenntnisse bekommen, nicht nur von Befragungen, nicht nur von einer subjektiven Wahrnehmung, sondern auch wirklich datengetrieben. Was geben denn die Daten her? Wie kann das Ganze funktionieren? Und natürlich auch die Fragestellung beantworten zu können, wie mächtig ist denn das Process Mining Tool, das Process Mining Werkzeug, auch wirklich mit unseren Daten, unseren Prozessen. Und das haben wir im Prinzip geschafft, dass wir das darstellen können und dann auch gesehen, dass wir da sehr viel Varianz in den einzelnen Ländern haben, dass sehr viele Abweichungen und der Automatisierungsgrad dann auch wirklich gering ist. Und genau das waren dann auch die Fragestellungen und ich habe es auch erwähnt, mit genau in der Kombination mit dem alten ERP-System, wo es auch schwierig ist, Änderungen reinzubringen, dass wir auch zum Thema RPA gekommen sind. Und das Thema ist ja dann nicht nur beim RPA stehen geblieben, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen bei uns im Team. Ich habe es ja kurz angesprochen, ein zentrales Team, sondern wir sind auch dann vom RPA-Thema dann auch wirklich zum Workflow-Thema gekommen und so auch wirklich mehr Implementierungspotenzial auch zu haben. Und mittlerweile verbinden wir auch im Team die ganze Microsoft Power-Plattform, wo wir dann auch wirklich sagen, wir haben auch hier ein sogenannte Cloud-Prozessautomatisierungstools.
Und weil du gerade angesprochen hast, dass es wichtig ist, dass ihr nicht nur RPA in diesem Team abbildet, wie seid ihr genau zu dem Punkt gekommen, dass du sagst, ja okay, wir haben jetzt RPA-Know-how aufgebaut, aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen mehr Tools, um da wirklich Prozesse end-to-end automatisieren zu können.
Vielleicht vorweg, da muss ich noch beantworten, dass man sich auch besser vorstellen kann, dieses Team, das wir aufgebaut haben, ich berichte direkt an den Gruppen-CFO, also wir haben einen zentralen Ansatz und da wirklich auch, und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, was die Visibility betrifft, aber auch, um den richtigen Drive zu bekommen, weil es auch in dem Ressort beim Gruppen-CFO auch gesamtheitlich auch wirklich verstanden wird. Das heißt, das war uns von Anfang an schon auch klar, wenn wir das Thema RPA angehen und da auch Know-how aufbauen, dass es nicht bei RPA stehen bleiben wird, dass es da auch noch viel, viel mehr Potenzial gibt, um das Thema gesamtheitlich betrachten zu können. Und da haben wir dann auch angefangen mit dem sogenannten internen Marketing, also quasi, wir sagen immer, tu Gutes und rede darüber. Wir haben quasi das Marketing aufgebaut und gesagt, wir wollen wirklich die Fähigkeiten präsentieren, was kann man konkret umsetzen mit plakativen Beispielen und auch wirklich, was innerhalb des Unternehmens machbar ist. Der eine Bot hat uns natürlich da sehr geholfen, der war ein sehr großer Erfolg und somit sind wir dann auch zu weiteren Ideen gekommen. Und natürlich bei den weiteren Ideen ist es dann auch immer wieder das Thema gewesen, ja, aber da würde noch ganz gut ein Approval davor notwendig sein, bevor der Bot laufen kann. Oder der Trigger kommt von einem anderen System und. Also quasi viele, viele Anforderungen, wo wir gesagt haben, okay, da ist aber jetzt RPA nicht mehr das beste Tool, sondern das wäre in Kombination mit einem weiteren Tool dann auch sinnvoll. Und so sind wir auch zu einem Thema Workflows oder generell Apps gekommen, wo wir gesagt haben, das wäre gesamtheitlich gesehen doch sehr, sehr sinnvoll und so sind wir auch dann in die Richtung gegangen. Und wie auch schon beim RPA-Thema, ist für uns immer wesentlich, dass wir das schon externe Implementierungspartner für Spezialfragen haben, aber wenn es um das ganze Thema Process Automation Lifecycle geht, egal ob das jetzt ein Bot, ein Workflow oder eine andere Solution ist, das wollen wir dann in-house betreiben, weil wir auch gesehen haben, dass gerade in der Maintenance sehr, sehr viele Tasks auf uns zukommen und da wollen wir auch wirklich das selbst bei uns schnell auch lösen können.
Und du hast schon erwähnt, ihr habt jetzt diesen ersten POC umgesetzt und es war euch auch wichtig, dass man nicht nur Gutes tut, sondern auch über dieses Gute, was gemacht worden ist, sprich internes Marketing zu betreiben. Wie seid ihr da genau vorgegangen? Habt ihr dann gesagt, okay, wir laden jetzt die ganze Umdash Group ein und wir sprechen mal über diesen POC oder habt ihr da eher eine kleine Gruppe rausgesucht, die ihr mal überzeugen wolltet? Wie seid ihr da genau vorgegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, das interne Marketing haben wir so aufgebaut, dass wir einerseits natürlich eine Plattform zur Verfügung gestellt haben, eine Internetpage, wo man die Erfolge geteilt hat, die Implementierungen, wo man sich darüber informieren kann, aber auch ganz, ganz wesentlich, dass man dort auch eine Idee einreichen kann. Wenn man selbst jetzt eine Idee hat, man ist jetzt im Prozess behaftet oder dort im Prozess drinnen und sieht, da ist ein Potenzial und versteht die Technologie, dann kann man da eine Idee einreichen. Das haben wir am Anfang doch ein bisschen rudimentär aufgebaut. Da sind wir jetzt schon viel besser unterwegs, weil wir natürlich jetzt auch mit den Capabilities, die wir haben, eine größere Plattform aufgebaut haben, da auch mehr Bots zeigen können, mehr Automatisierungslösungen wirklich plakativ präsentieren können und somit auch jetzt mehr zu Ideen kommen. Aber am Anfang war es halt dann auch so, dass man sogenannte Webinare in-house angeboten haben, mit dem Business gemeinsam, wo man auch wirklich die Anwender sprechen lässt, wie hat der Bot die Automatisierungslösung dann im ersten Schritt geholfen und so auch selbst sieht, was verbirgt sich da für Potenzial oder und wie kann das auch bei mir in meinem Prozess eingesetzt werden, dass er mir hilft. Und da waren wir am Anfang wirklich sehr bottom-up unterwegs, also auch wirklich Ideen breit durchs Unternehmen gestreut. Es sind auch viele verschiedene Fachbereiche gekommen, nicht nur bei uns in Amstetten, sondern auch international. Hat auch geholfen, dass der erste Bot ein internationaler war, der war in Dubai, eine lokale Implementierung. Und so sind wir dann auch zu weiteren Ideen gekommen. Und auch aus diesem Ansatz, auch wiederum in Diskussionen mit unserem CFO, sind wir dann nicht nur mehr jetzt in einem Bottom-up-Ansatz unterwegs, sondern kombinieren das auch mit einem Top-Down-Ansatz, wo wir strategische Ziele haben und so auch kombiniert, doch finde ich, zu sehr sinnvollen und auch nachhaltigen Ideen kommen.
Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, ihr habt auf der einen Seite internes Marketing betrieben, um da die Mitarbeiter in die Hinsicht auszubilden, dass sie über Prozessautomatisierung auch nachdenken können, dass sie auf der einen Seite verstehen, was ist überhaupt möglich, und wenn sie verstehen, was möglich ist, wissen sie auch, welche Ideen sie einreichen können. Sprich, ihr habt da so einen Pool an Ideen aufgebaut, und auf der anderen Seite geht ihr aber auch gezielt von oben oder blickt von oben auf die ganze Sache drauf und sagt, okay, wo haben wir jetzt noch größere Potenziale, wenn wir diesen Prozess end-to-end wirklich neu denken, optimieren oder im nächsten Schritt automatisieren, wo können wir dieses Potenzial ausschöpfen? Ist es so richtig?
Absolut. Und wie gesagt, dieser Top-Down-Ansatz ist dann einfach mit der Zeit gekommen, und das natürlich jetzt dann auch abgeleitet von der Strategie. Also gerade wenn wir jetzt in einer speziellen Region da verstärkt Umsatz machen wollen, da verstärkt wachsen wollen, dann ist natürlich auch immer dann die Sache, okay, wenn wir dort auch wachsen wollen, wie sehen denn unsere Prozesse aus in der einen speziellen Region? Und können wir da auch mit Prozessautomatisierung da jetzt auch gleich Mehrwert stiften, dass wir dieses Wachstum unterstützen können? Gerade auch das war heuer der Fall, eine Region rausgesucht, wo wir speziell unterwegs waren und da von Anfang an Prozessautomatisierungsworkshops angeboten haben. Zuerst einmal virtuell, dann auch wirklich vor Ort in einer Niederlassung ganz, ganz konkret die Prozesse angesehen mit den Leuten, die in den Prozessen drinnen sind. Also nicht mehr Mittelmanagement, sondern wirklich Key-User und Leute, die den Prozess tagtäglich leben, die Probleme gesammelt und dann auf Landesebene beziehungsweise auf Regionsebene dann auch diskutiert, wie können wir aus dieser einen Implementierung dann auch wirklich ja fast schon einen Standard schaffen oder zumindest eine globale Implementierung für diese Region. Und wie auch zu Beginn, war es uns jetzt auch wichtig bei dieser Region, auch wirklich Quick Wins am Anfang zu schaffen. Also quasi, dass man sofort ein Ergebnis erzielt, nicht, dass man im März den Workshop macht und dann im Dezember die erste Lösung geliefert, sondern wir haben im März den Workshop gemacht und haben auch im Juli über den Sommer schon die erste Lösung delivered und dann kontinuierlich die weiteren geschafft. Und so haben wir es auch wirklich geschafft, nicht nur im Headquarter, sondern auch in den einzelnen Ländern die Idee rüberzubringen, aber auch wirklich dann zu zeigen, okay, wir delivern auch im Team. Also wir sind jetzt nicht nur die im Team, die Prozesse analysieren, die das Prozessmodell erstellen und dann im Prinzip sagen, und jetzt suchen wir uns einen Partner zur Implementierung, sondern haben da intern auch den Backlog aufgebaut. Und dann in unsere Weekly Meetings schauen wir uns auch wirklich dann an, wie können wir das auch delivern. Und das ist, da prügelt mich mein Technical Lead immer wieder, der so sagt, wir müssen dann aber auch die Maintenance betrachten. Also das komplette Process Automation Lifecycle Management betrachten wir auch im Team, weil wir sind auch für die Maintenance verantwortlich. Also da müssen wir uns von vornherein auch schon Gedanken machen, wenn wir diese Schnittstelle implementieren, wenn wir diese GUI dann automatisieren wollen, wie sicher ist denn das auch für die Zukunft oder was haben wir dann auch für Probleme, gerade auch in der Wartung?
Und du hast erwähnt, dass ihr einen zentralen Ansatz verfolgt. Warum verfolgt ihr genau einen zentralen Ansatz, dass ihr sagt, wir bauen da zentral das ganze Know-how auf? Und warum seid ihr nicht den Weg gegangen, dass ihr sagt, ihr habt jetzt Niederlassungen in 60 Ländern, hast du erwähnt, dass man sagt, wir bauen überall ein paar Citizen Developer zum Beispiel auf, bilden diese aus und die automatisieren dann entweder selber Prozesse oder sie bereiten alles so vor, dass ihr dann noch schneller in der Umsetzung seid. Was waren da eure Gedanken dazu, warum ihr eben diesen zentralen Ansatz verfolgt?
Ganz, ganz spannende Frage, und die haben wir auch letztens im Team wieder diskutiert. Natürlich ist es ein zentraler Ansatz, weil es durch uns, durch unser Team so entstanden ist, weil es direkt beim CFO mit der Idee entstanden ist, von der Prozessdigitalisierung wegzugehen. Und natürlich sind wir schon davon überzeugt, dass wir auch eine höhere Skalierung schaffen, wenn wir da zentral und jetzt auch nicht nur mehr bei der Docker, sondern von der Ondas Group da agieren können, dass wir da auch in mehrere Bereiche reingehen können und da auch wirklich, ja, mit unserem Know-how, das wir jetzt schon aufgebaut haben, da auch wirklich delivern können. Wir haben aber auch das Thema, das ist uns bewusst, wir suchen nur nach größeren Prozessen, wo auch das Ganze irgendwo einen ROI gibt, beziehungsweise auch von der Stundeneinsparung dann so hoch ist, dass wir es umsetzen. Damit bleiben auch einige Ideen auf der Strecke, die jetzt für uns gesehen zu klein sind, aber für den jeweiligen Mitarbeiter, für die jeweilige Mitarbeiterin hohes Potenzial hätte, weil der oder die es nicht mehr machen müssen, wenn sie es selbst implementieren können.
Was habt ihr für euch so definiert, ab wann es sich lohnt, einen Prozess wirklich anzugreifen und zu automatisieren?
Das können wir nicht so banal beantworten, weil die Diskussion haben wir gerade diese Woche geführt. Es ist natürlich eine Stundeneinsparung, klar, und die ist dreistellig im Jahr. Aber wir wollen nicht nur mehr diese Stunden betrachten, sondern uns geht es auch um Qualitätsaspekte, Standardisierungsaspekte, beziehungsweise auch ganz, ganz grob gesagt, bringt das einen Value-Add, der jetzt gar nicht so quantitativ messbar ist. Also das ist nicht eindimensional zu beantworten, ist natürlich die Stundeneinsparung die größte Kennzahl, aber wir betrachten auch dann wirklich die andere Faktoren dazu, dass wir uns dann so committen, okay, den gehen wir an, den delivern wir oder den lassen wir auf die Strecke, weil zum Beispiel dann rauskommt, auch wenn wir da eine große Stundeneinsparung haben, aber wir haben nachher in der Maintenance ein Riesenthema, weil sich die GUI alle 2 Monate ändert und so weiter und so fort. Das sind dann alles Faktoren, die werden sehr wohl dann betrachtet bei der Entscheidung.
Und lass uns gerne jetzt wieder den Gedanken weiter ausführen, warum ihr eben gesagt habt, zentraler Ansatz, wo da Limitierungen vielleicht sein oder was eure Gedanken generell sind, warum ihr nicht den Weg gegangen seid, vielleicht bisher noch nicht, dass man diverse Citizen Developer oder kleine Teams noch dezentral aufbaut.
Vorweg zu dem Thema Citizen Developer, wir verbieten es auf gar keinen Fall. Also wir sind jetzt nicht die, die sagen, ihr dürft das nicht oder wir geben euch keine Lizenzen, das auf gar keinen Fall. Wir haben nur viele Diskussionen auch geführt und da muss es uns ganz klar sein, wir setzen Leitplanken, dass nicht jeder alles kann und wir kommunizieren aber auch die Regel. Das heißt, das Lizenzbeschaffung, gerade wenn es jetzt um einen RPA oder um eine andere Solution geht, die wir jetzt auch verwalten, die Lizenzverwaltung funktioniert gemeinsam mit der IT. Also das heißt, entweder wir oder die IT geben dann die Lizenzen frei für den oder die User, die jetzt selbst etwas bauen wollen, sei es jetzt auf der Power-Plattform oder sei es jetzt einen eigenen Bot, für das kleine Team dann relevant sein kann. Und auch ganz, ganz wichtig, wir bauen da gerade mit der IT eine Governance dazu auf, dass wir auch wirklich das monitoren können. Was passiert denn da, dass wir nicht nur sagen können, okay, wir haben jetzt die Lizenz zugewiesen, sondern es gibt ja Tools von den ganzen Herstellern, die haben sie ja dabei, wo man das auch nachsehen kann, was passiert denn da, was wurde umgesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es jetzt um diese, wir sagen immer intern dazu, kleine Helferlein geht, die jetzt im Team entwickelt werden können und wo es auch wirklich einen Key-User oder einen Power-User gibt, der auch die Fähigkeiten mitbringt, das Coding, das auch machen zu können, dann ermöglichen wir das, das unterstützen wir auch. Aber wir sagen auch ganz, ganz klar, wenn wir das jetzt zuweisen, wir sind dann nicht für die Maintenance dieses kleinen Helferleins verantwortlich. Das heißt, wenn dieser Citizen Developer aus irgendeinem Grund sich weiterentwickelt, das Unternehmen verlässt, whatever, dann ist es in der Responsibility der Fachabteilung, diesen kleinen Helferlein noch weiter zu betreiben oder den noch vielleicht gar nicht mehr benutzen zu wollen. Das heißt, das ist uns wichtig und auch wenn dieser kleine Helferlein dann größer wird, wenn er dann auf einmal Daten braucht von anderen Systemen, oder wenn er dann im Prinzip dann auch von mehreren Abteilungen eingesetzt wird, wenn das Ganze eine größere Dimension ist, dann kommunizieren wir auch am Anfang, dann sagen wir immer wieder, dann müssen wir nochmal drüber unterhalten, wer und wie uns dann mit dieser Skalierung aussieht, denn dann geht es wieder in das Thema Maintenance rein.
Und wie sieht diese Unterhaltung genau aus? Oder anders formuliert, wie sieht diese Zusammenarbeit generell zwischen dem Business und eurer Abteilung aus?
Du sprichst jetzt die Citizen Developer an oder wie wir mit dem Business generell kommunizieren?
Wir können gerne bei Citizen Developern anfangen und spannend wäre generell, gehen wir davon aus auch, wie ihr mit dem Business zusammenarbeitet. Sprich, ich arbeite jetzt in der Finanzabteilung zum Beispiel, komme drauf, okay, da wäre ein Prozess, das ist kein kleiner Helferlein, sondern das ist schon ein größerer Prozess und ich würde gerne mit euch sprechen, dass wir zukünftig diesen Prozess optimieren oder eben automatisieren. Wie geht ihr da genau vor?
Also mit diesen Citizen Developer haben wir natürlich, wenn wir die Lizenz zuweisen, wenn wir dann draufkommen, okay, das ist einer, der kennt sich da aus, der kann selbst coden, der will das auch machen, der hat auch die Zeit dafür, dann weisen wir ihm die Lizenz zu, dann bekommt er eine kleine Einschulung von unseren Developern, egal auf welches Tool das jetzt dann wirklich ist, dann nimmt sich einer Zeit und sagt, okay, das sind jetzt quasi so die ersten Schritte, das sind die Leitplanken, die wir gemeinsam gesetzt haben und dann kannst du unter Anführungszeichen loslaufen. Und dann gibt es auch immer wieder sogenannte Touchpoints. Also es gibt regelmäßige Abstimmmeetings, wo man im Prinzip dann noch einmal drüber sieht, wie geht es den einen oder anderen Erfahrungsaustausch, dass sich auch die Citizen Developer untereinander unterhalten können, aber auch wenn es Spezialfragen gibt, wo können oder sollen wir unterstützen, beziehungsweise wo brauchen auch wir vielleicht externe Unterstützung für Spezialfragen. Und das ist so der Ansatz bei diesen Citizen Developer, da auch sehr proaktiv von den Citizen Developer zu uns. Also wir sind da jetzt nicht die, die jetzt sagen, wir sind im 9. Stock und bitte ruft's an, wenn sie zu uns kommen wollen, sondern sie wissen ja alle, wo unser Büro ist, beziehungsweise wie sie uns erreichen können und da unterstützen wir dann auch. Wenn es auch die Zeit zulässt, so ehrlich muss man auch sein. Also es ist jetzt nicht unser Ansinnen, dass wir Citizen Developer die Lizenz zuweisen und dann sind die alle 2-3 Tage bei uns und dann bindet das unsere Ressourcen. Und Zusammenarbeit mit dem Fachbereich ist natürlich auf der einen Seite über diese Plattform, die ich angesprochen habe, wo wir auch regelmäßig unsere Automatisierungslösungen, die live gehen, teilen, wo man Ideen einreichen kann, wo es auch ganz, ganz simple Formulare gibt, wo man auch relativ schnell den Automation Score zurückgemeldet bekommt, wenn man eine Idee eingereicht hat. Aber auch ein Kollege von mir baut gerade ein RPA Champions Network auf, wo man auch wirklich mit den Key-Usern in den Regionen, in den Ländern, die schon die ersten Erfolge gehabt haben mit den Bots, aber auch mit anderen Lösungen, im Austausch geht, die auch selbst dann untereinander dann hoffentlich dann diskutieren lässt und somit auch zu Erfahrungsaustauschen von anderen Regionen, von anderen Ländern kommt.
Mhm. Super spannend. Und jetzt sind wir eigentlich da angekommen, wir sind gemeinsam diese Schritte durchgegangen, wie ihr gestartet habt, wie es weiter skaliert habt, wie auch die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und euren Team aussieht. Jetzt wäre natürlich auch spannend, wo steht ihr heute konkret?
Ich habe es angesprochen, bei den Prozessautomatisierungslösungen durch einen kombinierten Ansatz von Bottom-up und Top-down. Und wenn es gerade in die Implementierung geht von intelligenten Lösungen, dann haben wir jetzt auch seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr ein ganz gut gestafftes Data Science Team bei uns in-house. Und da kümmern wir uns wirklich auch um intelligente Prozessautomatisierungslösungen. Das heißt, auch die Weiterentwicklung, wenn man sagt, okay, wie können wir jetzt auch KI-Modelle bei uns intern integrieren, dass man auch zu der sogenannten intelligenten Prozessautomatisierung kommt. Und da ist es ganz wesentlich bei uns. Uns geht es bei diesen intelligenten Prozessautomatisierungslösungen wirklich darum, dass man die Integration von diesen AI-Modellen in die Prozessautomatisierungstools schafft. Also, dass man wirklich um eine End-to-End-Prozessautomatisierung spricht und nicht, dass irgendwo eine Analyse ist im Excel und die muss dann irgendwie integriert werden, sondern darüber kümmern wir uns von Anfang an, dass wir sagen, okay, wenn wir da eine Lösung schaffen wollen, wie können wir das auch in den operativen Prozess integrieren, dass man auch wirklich nachhaltig Mehrwert stiften kann. Und was wir da jetzt bei diesem Thema intelligente Prozessautomatisierung umgesetzt haben, ganz konkret, auch vielleicht ein paar Projekte, dass man sich darunter etwas vorstellen kann. Also wir sprechen einerseits von einem Forecasting-Modell, auf der anderen Seite ein Predictive Maintenance Case in der Produktion, wo auch wirklich die Lösung oder das Ergebnis auf einem Monitor direkt bei der Produktionsanlage visualisiert wird. Wir haben auch erste, sage ich jetzt mal, Teilerfolge zur Verzeichnung in der Bilderkennung, wo es um einen Material Handling Prozess geht bei uns in den Yards, wo es auch wirklich um Prozessautomatisierung mit KI-Unterstützung für die Blue-Collar-Workers geht. Und ganz, ganz neu, seit ein paar Monaten auch im, würde ich sagen, produktiven Testbetrieb, ist natürlich eine Generative AI-Applikation, wo wir direkt über die OpenAI API in den operativen Prozess drinnen sind, wo es um die Service-Desk-Ticket-Klassifizierung geht, wo wir wirklich das automatisierte Dispatching nutzen wollen mit der Vorhersage, wie gesagt, eines Feintuning-GPT-Modells. Und da vielleicht noch abschließend, diese Services, die ich gerade aufgezählt habe oder gerade einen kurzen Überblick gegeben habe, haben auch wirklich bei uns selbst im Team entwickelt und die betreiben wir auch selbst.
Und weil du generative KI angesprochen hast, da wäre natürlich extrem spannend, weil das ist so ein Thema, wo sich viele gerade damit beschäftigen. Die einen sind schon 2 Wochen weiter, die anderen brauchen noch 1-2 Wochen. Deswegen nimm uns da gerne mal mit rein, was da auf der einen Seite eure Gedanken darüber aktuell sind und auf der anderen Seite, so wie du es schon angesprochen hast, ihr habt schon den ein oder anderen Use Case identifiziert. Wie seid ihr bei dieser Identifizierung genau vorgegangen?
Mhm. Ich glaube nicht, dass ich die Hörer von dir, Christoph, erklären muss, was Generative AI ist, aber vielleicht nur für uns zur Einordnung. Für uns ist es wirklich eine Art von künstlicher Intelligenz, wo es wirklich um neue Inhalte geht, neue Inhalte zu erstellen oder zu generieren aufgrund von einer Eingabe. Und das ist bei uns das Wesentliche. Wir teilen das in 2 Sachen, würde ich jetzt sagen. Wir haben da auch so ein Generative AI Implementation Framework entwickelt für die Gruppe. Auf der einen Seite geht es uns darum, wirklich diese Eingabe des Konzeptes Promptings zu erklären. Das ist dieses fundamentale Konzept, wie interagiere ich mit einer Gen-AI-Lösung? Und das ist einfach, wir sagen dazu intern Empowering People. Wie bringen wir das wirklich in die Mannschaft hinein, dass man das auch versteht? Und da bieten wir sogenannte Online-Sessions an, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von Marketing, von Communication und auch von der IT, wo man sagt, das sind consumable Gen-AI-Tools, die könnt ihr nutzen, die sind freigegeben. Und das sind jetzt Anwendungsfälle, wie sie im Prinzip schon Nutzer und Nutzerinnen machen, nutzen. Und so könnt ihr es auch nutzen. Und tut es bitte, weil das bringt wirklich was. Und auf der anderen Seite versuchen wir mit physischen Workshops ganz konkret herauszufinden, was sind denn Use Cases, wo wir durch eine Adaption von einem LLM, also quasi Gen AI Implementierung, für uns Produktivitätspotenziale heben können. und da auch wirklich dann wiederum zu sagen, okay, wie bringen wir das in die operativen Prozesse? Wen bringt das was? Für welche Usergruppe ist das interessant? Und dadurch, dass wir natürlich jetzt schon Erfahrung haben von den ganzen Prozessautomatisierungslösungen, wie man einen Backlog aufbaut, wie man den Backlog dann priorisiert, wie man abstimmt, wie man vorgeht, nutzt man da im Prinzip ein ähnliches Konzept und stimmen dann den Backlog gemeinsam im Top-Management ab und sagen, das sind jetzt die ersten Lösungen, die wir implementieren wollen, mit wirklich einem Fokus auf Quick Wins. Also wir wollen jetzt gerade am Anfang nicht jetzt eine Lösung implementieren oder eine Solution aufbauen, die jetzt länger dauert oder mehrere Monate, sondern wir wollen da wirklich im Wochenbereich, maximal im Monatebereich schauen, dass wir das auch deliveren können und da auch dann wirklich die ersten Erfolge erzielen.
Aber wie geht ihr genau bei dieser Identifizierung von solchen Quick-Wins vor? Weil wir haben davor über Prozessautomatisierung gesprochen und du hast angesprochen, dass ihr eigentlich so gestartet habt, dass ihr gesagt habt, okay, wie digital sind wir eigentlich? Habt dann mit Process Mining angefangen und seid dann so draufgekommen, wo haben wir denn vielleicht Potenziale? Und dann ist es eben weitergegangen, BOC umgesetzt und so weiter. Und jetzt ist es aber wieder ein bisschen anders, weil die Frage ist, wie identifiziere ich jetzt genau diese Quick-Wins? Wo fange ich da an und wo höre ich da auf?
Wir haben das Glück, dass wir einen Quick-Win schon jetzt quasi in den produktiven Testbetrieb haben und da auch schon Erfahrungen sammeln können, wie gesagt, über diese OpenAI API. Auf der anderen Seite haben wir ganz konkret einen Use Case, wo ein Team aus einem Land auf uns zugekommen ist und gesagt haben, mit einer ganz, ganz guten Idee, das könnte man doch mit so einem GPT-Modell lösen. Und da haben wir jetzt schon angefangen, dass wir unsere GenAI-Architektur in unserer Cloud-Umgebung aufbauen. Da im Prinzip auch aus Best Practices, die man überall findet, oder auch mit Herstellern gesprochen, wie man sowas aufbauen kann. Und da auch jetzt im Prinzip diese Implementierung zuerst startet. Das heißt, wir lernen intern jetzt einmal, was es dazu braucht, wie schnell man da wirklich vorwärts kommt und was sind die Capabilities. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt mit diesen Workshops, die wir jetzt anbieten, wirklich physische Workshops in einen Raum mit Key-Usern und unterschiedlichen Hierarchie-Levels und unterschiedlichen Beteiligten von Abteilungen, dann auch sagen, das sind jetzt sogenannte Capabilities, die kann jetzt schon ein GenAI-Tool, das ist jetzt eine Implementierung, die wir gemacht haben, so gehen wir vor, so kann man sich das vorstellen, so bekommt man das Denken auch wieder in den Köpfen, so ähnlich wie bei RPA, mit einem ersten Piloten zu starten, zu schauen, okay, das sind jetzt die ersten Erfolge, die präsentieren wir auch, die kommunizieren wir auch. Und dann auch zu sagen, wie kann das auch bei euch in euren Prozessen Unterstützung bieten? Wo sind auch dann wirklich die Hebel und wo kann man dann auch wirklich die Effizienzpotenziale heben?
Super spannend. Andreas, ich kann schon sagen, ich glaube, wir müssen so Ende des Jahres nochmal eine zweite Runde drehen, wo du uns nochmal ein Update geben kannst, was ihr jetzt schon alles umgesetzt habt. Aber jetzt sind wir mal am Ende angekommen. Und wenn wir am Ende angekommen sind, wäre natürlich auch nochmal spannend von dir zu hören, so was deine 2, 3 Top-Learnings aus den letzten 4 bis 5 Jahren waren.
Für mich ist es wirklich ein wirkliches Learning. Gerade zu Beginn haben wir das vielleicht auch ein bisschen da unterschätzt und da sind wir jetzt auch bei GenAI, stehen wir wieder genau vor derselben Hürde, keine Erwartungshaltung erzeugen, die schlichtweg falsch ist. Also gerade wenn man jetzt in den Medien viel liest, über was alles GenAI lösen kann oder was man am Anfang geglaubt hat, was alles RPA lösen kann, da gibt es dann immer diese großen Bubbles. Das heißt, wirklich eine Erwartungshaltung erzeugen, die man nicht erfüllen kann, das ist schlichtweg falsch, da auch wirklich mit realistischen Ansätzen reingehen. Und für mich ein ganz, ganz großes Learning ist immer wieder das Thema Integration. Ich habe es bei den KI-Anwendungen angesprochen. Für uns macht eine Prozessautomatisierung nur Sinn, wenn sie auch intelligent in den Prozessen integriert ist. Und das ist bei dem Thema Automatisierungslösungen wie KI-Anwendungen, wie auch wieder das Thema GenAI, wo wir jetzt gerade auch die Architektur aufbauen, ganz, ganz wesentlich, dass man sich zu Beginn Gedanken macht, wie integriere ich diese Lösung wirklich operativ in den Systemen, in den Prozessen, dass es auch nachhaltig Mehrwert bringt und dass es auch wartbar bleibt. Das würde ich so aus meinen Top-Learnings zusammenfassen.
Super spannende Learnings, Andreas. Und es war auch ein super spannendes Gespräch. Deswegen sage ich herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute. Ciao.
Danke vielmals, Christoph. Bis bald.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.